Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns hier in den Millennium Park gekommen sind. Die hohe Anzahl der interessierten Gäste zeigt auch, dass das Thema spannend wird. Professor Elgar Fleisch war schon einmal bei uns anlässlich einer der ersten Innovation Nights hier in Lustenau, kann sich gut erinnern. Und ich habe mir gedacht, damit auch Sie sich erinnern können, das war im Jahr 2005. Es tut mir leid, Elgar, zeig mir auch das Foto von damals, die Einladung, das müssen wir einfach machen. Ich glaube, das wird. Und damit habe ich ihn auch geködert, dass er zu uns kommt, weil er hat mir gesagt, eigentlich halte ich keine Vorträge mehr derzeit. Also hat ein bisschen Auszeit genommen. Und da habe ich ihm das Foto geschickt. Dann habe ich gesagt, dann zeige ich halt mal das Foto und man sieht dich dann nicht, wie es heute ausschaut. Und da gesagt, ja, dann komm ich. Also herzlichen Dank, Elgar Fleisch, und herzlich willkommen. Elgar Fleisch hat damals im Jahr 2005 zum Internet der Dinge gesprochen. Wir haben gerade vorher ein bisschen geredet. Viele wissen vielleicht heute noch gar nicht so wirklich, was damit gemeint sein kann. Irgendwie digital und Internet kennt man schon. Aber Internet der Dinge damals so zu nennen und konkrete Beispiele zu zeigen, das hat uns natürlich beeindruckt. Wahrscheinlich war ein bisschen früh dran, vielleicht bei manchen Dingen zu früh, das weiß ich nicht, auch in den Forschungsarbeiten und den Start-ups, die er da betreibt. Aber an sich sensationeller Vordenker. Und umso gespannter bin auch ich heute Abend, was er meint mit der digitalen Pille. Ich habe das ein bisschen rum erzählt in den letzten Tagen. Da gibt es einen Vortrag von Professor Fleisch von der HSG, ETH, glaube ich, ist eh bekannt, zu dem Thema. Und die Leute, die sagen, ja, ist schon wichtig oder digital, alles wird digital und so weiter. Und da kann man, ja, und Radiologie und, also, ich glaube, es hat keiner wirklich gewusst, was Elgar Fleisch heute präsentieren wird. Für mich war nur klar, Pille heißt nicht irgendwie Analytics oder Sensorik oder sowas, vielleicht auch, aber es ist ja Therapieform. Also er spricht ja auch in der Einladung von der digitalen Therapie. Und das finde ich eigentlich für mich als Nicht-Mediziner, du bist ja auch kein Mediziner, das Spannende. Elgar Fleisch hat an der HTL maturiert, ganz kurz ein bisschen zum Lebenslauf in Bregenz an der HTL. Ich durfte ihn dann persönlich auch kennenlernen in Wien, da reden wir jetzt nicht drüber. In seiner Zeit als Student der Wirtschaftsinformatik hat habilitiert in Wien auch, ist dann irgendwie untergetaucht in der internationalen Welt und dann wieder aufgetaucht an der Hochschule St. Gallen als Professor und Direktor vom Institut für Technologiemanagement und auch an der ETH Zürich. Zwischendurch habe ich von seinem Bruder, den ich auch begrüßen darf, den Direktor Fleisch aus Feldkirch, immer wieder Artikel bekommen und zum Audi-Vorstand Gespräch mit Professor Fleisch und so weiter. Ein Kollege von ihm hat bei uns referiert in Friedrichshafen. Dr. Neff aus Friedrichshafen, herzlich willkommen übrigens auch. Unser Mastermind der Innovation Night in Friedrichshafen, ehemaliger Strategiechef von ERDS, herzlich willkommen. Ein Kollege von ihm hat referiert im Zusammenhang Forschungsprojekte mit Bosch an der HSG. Und sein Name ist immer wieder gefallen. Und insofern hat uns das nicht losgelassen. Wir haben gesagt, er muss einfach wieder mal kommen. Da nach Lustenau und umso mehr freuen wir uns. Also ich mache das jetzt ganz kurz. Ich möchte mich noch bedanken bei den Mitveranstaltern dieser Serie, die letzten Jahre. Wir sind so hartnäckig dran, das kann nur immer wieder besser werden. Heute ist ein Highlight, natürlich mit Professor Fleisch. Ich darf mich bedanken bei Stefan Frisankl, Fachhochschule Vorarlberg, Matthias Burtscher, Industriellenvereinigung, Manuela Di Pretis von der Wirtschaftsstandort Vorarlberg und natürlich bei den Vorarlberger Nachrichten, bei der Nadia Mauser, ich weiß nicht, wo sie sich versteckt, ja ganz hinten, genau, bescheiden wie immer, die Vorarlberger Nachrichten. Von der letzten Reihe aus dann ganz vorne berichten. Herzlichen Dank diesen Partnern, die das mit uns seit Jahren machen und sicher noch Jahre in der Zukunft mit uns weiter bestreiten werden. Damit darf ich das Wort schon Professor Fleisch übergeben. Ich wünsche einen unterhaltsamen Abend und dann auch ein gemütliches, geselliges Beisammensein hier im Haus. Danke, Gott.
Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin natürlich wahnsinnig gerne hier. Wir können dann später noch über die Wiener Zeiten reden. Ich habe ihn selber erschrocken von dem Bild. Natürlich, ich habe wirklich ganz anders ausgesehen. Wahrscheinlich hätte mir sowas gut getan, was ich da heute berichte. Ich bin ja hier ums Eck aufgewachsen. Zwei Steinwürfe weg in der Vorerstraße. Ich bin also besonders stolz, dass ich heute hier sprechen darf. Es wird ein bisschen schwerere Kost werden, weil ich gedacht habe, auch nicht so, was sage ich des Leichtes. Die Idee wäre gewesen, ganz kurz einzuführen in den Term Behavioral Computing. Was ist denn das? Das verhaltensverändernde Rechnen. Dann diese Vision der digitalen Pille. Das Schöne an dem Begriff digitale Pille ist, dass man überhaupt nicht weiß, um was es geht. Das ist ja ein Widerspruch in sich selber, so wie Flug zergessen und sowas. Dann Sensing, also tatsächlich Sensoren, wo wir zeigen können, wie wir digital unglaublich viele Gesundheitsdaten messen können. Dann das nächste ist kurz zum, wie können wir jetzt die Menschen verändern, das Verhalten verändern. Und ein kurzer Ausblick. Wir haben im Jahr 2000 begonnen mit der Forschung zum Internet der Dinge. Heute habe ich ein Team von etwa 35 Leute, etwa 12 Leute arbeiten an der Anwendung von dieser Vision des Internets der Dinge im Gesundheitswesen. Und wir haben uns dort auf genau einen Ausschnitt fokussiert. Ich werde auch erklären, genau warum. Gut, jetzt fangen wir gleich an. Behavioral Computing, das ist nichts anderes als diese verhaltensorientierte Ökonomie. Da ist übrigens einer, ein Vorarlberger, der Weltmeister, der Herr Fehr an der Uni Zürich, ist dort sicher einer der besten Forschenden im Bereich, dass die Wissenschaft die erklärt, wie wir wirklich entscheiden. Weil wir entscheiden überhaupt nicht analytisch, das meinen wir, sondern das Kleinhirn da hinten irgendwo. Wenn wir das verheiraten mit neuer Technologie, nämlich Sensorik und Cloud und so Computing überall, dann kriegen wir eine neue Art des Computings, die verändert unser Verhalten massiv. Ich bringe einfach ein Beispiel, um zu zeigen, es hat nichts mit Gesundheit zu tun. Ein Lieblingsbeispiel von mir, es kommt aus der Forschungstruppe, bei mir, die sich um Thema Energie kümmert. Das ist ein kleiner Wassermesser, den hängt man in die Dusche rein, sieht man hier, man kann in die Dusche reinhängen. Da ist keine Batterie drin, sondern eine kleine Turbine, es ist wie ein kleines Kraftwerk, die kleine VKW in jedem Badezimmer. Und wenn man also dann Wasser einschaltet, das Wasser läuft aus der Dusche raus und durch diesen Sensor durch, dann erzeugt die Turbine Energie, betreibt einen Bildschirm, der wacht auf und beginnt die Liter hinaufzuzählen. Also Sie stehen unter der Dusche und sehen plötzlich, wie die Liter raufgehen. So kann man messen, wie viel man duscht. Die erste Frage an Sie alle, wie viel, falls Sie heute in der Früh geduscht haben, haben Sie geduscht? Wie viele Liter haben Sie gebraucht? Rufen Sie mal raus, einfach so. 50. 20. Ja. Also wir wissen es nicht. Ne? Wir wissen es einfach nicht. Und das ist im Management, sagt man, was ich nicht messen kann, kann ich auch nicht managen. Nicht möglich. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir einfach nicht managen können, die wir nicht messen können. Kinder haben überhaupt kein Gefühl für Zeit zum Beispiel, keine Ahnung. Was meinen Sie, wenn Sie jetzt unter der Dusche stehen und Sie sehen die Liter aufzählen, verändert das Ihr Duschverhalten? Wie? Weniger. Warum? Einfach so. Ja. Obwohl, es gibt keinen Druck, ein bisschen an Druck gibt's. Nach 90 Liter säuft dieser Eisberg ganz fürchterlich. Aber das erleben nur ganz wenige Menschen. Die meisten duschen etwas zwischen 20 und 60 Liter. Es gibt Ausreißer. So das Phänomen, und das haben wir international in verschiedenen Double-Blind Studies, wie man das in der Wissenschaft so macht, untersucht, ist -22%. Also Leute, die wissen, was sie tun beim Duschen, duschen automatisch im Durchschnitt 22% weniger. Das ist bei uns relativ egal. Wir haben einfach genug Wasser. Wenn ich auf die Energie schaue, ist es schon nicht mehr so egal. Das ist die zweitwichtigste Wärmequelle in jedem Haushalt, Warmwasser beim Duschen. Wenn wir weniger duschen, so, dann braucht es ein paar Windkraftwerke gleich weniger. Also wenn die halbe Schweiz sowas verwenden würde, bräuchte man überhaupt keine Windkraft zum Beispiel. Es gibt aber Staaten wie Singapur oder Kalifornien, wo das jetzt gerade in offiziellen Tenders ist. als Ausschreibung, dass jeder Haushalt sowas hat. Ganze Hotelketten haben das schon, um den Menschen Bewusstsein beizubringen. Und da ist kein Zeigefinger dabei, sondern nur die Sensorik zu geben. Also, nur im Zeigen, was wir tun, und das geht halt nur mit modernster Technologie, verändern wir unser Verhalten. Dass das Ganze auch was mit Wissenschaft zu tun hat, zeigt einfach diese Skala. Die ersten paar, zwei Wochen hier, Wissenschaft funktioniert in der Regel so, dass ich immer so zwei Gruppen habe. Die eine Gruppe ist die Kontrollgruppe, die erhält einfach so ein Gerät ohne Wasseranzeige, nur Temperaturanzeige, und die andere erhält ein Gerät mit Wasseranzeige, also wie viel Wasser durchfließt. In den ersten zwei Wochen, um die Einlaufphase zu kontrollieren, sehen alle nur die Temperatur, und dann bei den rotfarbenen, die sehen dann plötzlich die Liter rauf. Und man sieht also ganz schön, wie der Verbrauch abnimmt. Und das gilt in Holland, in Singapur, in Südkorea, in Nordamerika, überall auf der ganzen Welt. Und diese Stabilität der Effekte und auch die Größe der Effekte hat uns natürlich angeregt zum Nachdenken. Sie alle kennen diese Zahnbürste. Die kann sogar sein, dass ich die vor 10 Jahren schon gebracht habe, ohne dass wir genau verstanden haben, um was es geht. Diese Zahnbürste zählt die Sekunden rauf. Und nach 2 Minuten, vielleicht hat sie jemand für ihn, kommt ein Smiley. 4 Smiley.
2,5, dann kommen
5 Smiles. Du hast die Trump-Version. Also, ich habe noch die alte Variante, nach 3 Minuten beginnt er zu zwinkern und so. Der Punkt ist, wir wissen, das ist ein blöder LCD-Display, der programmiert wurde von irgendjemand. Aber trotzdem putzen wir Zähne, bis uns jemand ansmeilt. Ne? Das ist ganz tief drinnen. Und wer sich da besonders wehrt, sind typischerweise männlich studierte Techniker, aber die bauen ja auch nur Geräte für männlich studierte Techniker. Die sind übrigens am meisten anfällig für so Zeug. Gut, wir haben dann begonnen, Sachen zu bauen. Das ist der, zum Beispiel haben wir gesagt, ja, wie könnten wir jetzt Raumklima darstellen, dass es zu Veränderungen anhält? Also wenn die Luftqualität schlechter wird, wie muss ich das darstellen, dass die Leute das Fenster aufmachen? Ein Techniker macht so ein XT-Diagramm. Also auf der Y-Achse steht dann zum Beispiel CO2-Wert und T die Zeit. Dann gibt es so eine Kurve und der Techniker freut sich total, wenn die Kurve runtergeht, dann piepst es vielleicht. Diese Dinge schmeißt man weg und schaut sie nie mehr an, typischerweise. Was wir dann probiert haben, einfach auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich Menschen hoffentlich for the good beeinflussen kann, haben wir die Marilyn Monroe vom Andy Warhol genommen. Das ist ein Bildschirm mit einem normalen Bilderrahmen rundherum und ein Computer, ein Raspberry Pi hinten drin und verschiedene Sensoren. Und wenn jetzt die Luftfeuchtigkeit abnimmt, haben wir die Kunst verformt, damit dann kriegt die arme Marilyn eine trockene Haut, eine Risse rein. Und das ist sehr, also da will man was, man will Kunst wieder in die richtige Richtung bringen. Oder wenn es so heiß wird, beginnt sie zu schwitzen, CO2-Wert, da kriegt sie ein grünes Gesicht und so. Also die Dinge sind sehr, sehr kraftvoll. Haben wir alles in Experimenten, übrigens auch im Bundesgymnasium Dornbirn, in Schulklassen durchexerziert. War sehr spannend. Das hat alles noch nichts mit Gesundheit zu tun. Aber es zeigt diese Kraft, die freigesetzt wird, wenn wir Zustände in Echtzeit, das ist Realtime, messen können. Und zwar individuell für den. Also der da duscht, da messe ich in Echtzeit. Das geht mich etwas an und ich kann auch reagieren, also ein Actionable Intervention. Ich kann reagieren. Und das Messen und Darstellen kostet nichts. Keine Brief verschwenden, das bringt nichts. So, wenn das gegeben ist, dann habe ich so diesen digitalen Kontrollkreis. Und ich kann Menschen zu null Grenzkosten, das ist immer das Schöne an der Informatik, Grenzkosten eines weiteren Services sind genau null, kann ich die Leute eben beeinflussen. Drum funktionieren diese Dinge sehr gut. So, und dann haben wir uns überlegt, ja, wo wirkt denn das überall? Klar, wir arbeiten sehr viel mit Bosch, wir bringen da den Autofahrern bei, besser Auto zu fahren, alle diese Dinge. Und ein Bereich, da haben wir einen Habilitanten bei mir, der hat ganz stark immer auf den Gesundheitsbereich gedrängt. Das wollte ich nie, weil verteilter Markt, keiner hat Geld, alles in einem Jammern, hat mich nie interessiert, bis wir auf etwas gestoßen sind. Und das möchte ich jetzt kurz herleiten, dass Sie die Kraft sehen. Dazu ein kompliziertes Bild. Die Punkte hier auf diesem Bild, das sind die Firmen, die Logik ihrer Branche verändert haben. Also ein Punkt ist IKEA. IKEA hat die Logik der Müllbranche verändert. Ein Punkt ist der Nespresso. Also die haben Logik im Kaffeemarkt verändert. Das sind so etwa 300 Punkte, aufgetragen nach Jahreszahlen und auf der Y-Achse, wie wichtig war das Internet dabei. Sie sehen, da gibt es ein bisschen eine Häufung hier. Die Häufung ist insbesondere hier oben. Es gibt immer noch Firmen und Geschäftsmodelle, die Branchen verändern, ohne dass IT eine große Rolle spielt. Aber die große Mehrheit ist tatsächlich einfach IT oder digital getrieben. Das ist empirische Forschung. Das Ganze hat etwa 1995 begonnen. Nein. Da ist das Internet das erste Mal zum Bürger oder zum KMU und zum Großkonzern gekommen. Wir haben dann diese Cases sortiert, dargestellt und untersucht. Was sind denn die Kerneigenschaften bei all diesen digitalen Geschäftsmodellen? Es gibt drei Kerneigenschaften. Der erste ist, es geht immer ein Arbeitsschritt, eine Wertschöpfungsstufe weiter Richtung Upstreams, nennt man zum Kunden. Also Self-Service ist jeweils ein Bestandteil. Zweitens, es ist nicht nur so ein Produkt, das man hergegeben wird, sondern es geht immer um eine langfristige Kundenbeziehung, also Dienstleistung. Und das Dritte, wenn ich so viele Berührungspunkte habe mit Kunden, dann kann ich die Daten nehmen und lernen, was die machen als Analytics. So, wenn man jetzt diese Logik mappt mit der Frage der Medizin, gibt es ganz ein klares Feld, das uns dann bewogen hat, in die Medizin zu gehen. Das ist nämlich genau die Therapie von chronisch Kranken. Fachgebracht NCDs, Non-Communicable Diseases, nicht ansteckende Krankheiten. Diese NCDs, die stellen in der entwickelten Welt die größte Bürde für alle Gesundheitssysteme dar, mit Abstand. Das gilt nicht in der Subsahara zum Beispiel, da gibt es keine chronisch Kranken, sind alle tot. Bei uns gibt es immer mehr und mehr chronisch Kranke. Dazu zählen die Mental Health, es zählt aber natürlich auch die ganzen Herz-Kreislauf-Krankungen, Diabetes und so weiter. Das sind gigantische Zahlen, aber ich möchte sie nicht mit Marktforschung langweilen. So. Bei diesen chronischen Krankheiten, da gibt es ein Riesenthema, die Verhaltensveränderung spielt dort die Schlüsselrolle in der Heilung. Viele Ärzte sagen mir und auch Artikel, wichtiger als die Medikation selber. Verhaltensveränderung ist ganz wichtig. Und das hat uns zu diesem Konzept der digitalen Pille bewogen. Sieht so aus. Also. Wir trennen ja immer die Welt in die physische Welt und die digitale Welt. In der physischen Welt, da gibt es ja die chemischen Substrate, die Drugs, die Medikamente, die sind ja skalierbar. Darum gibt es große Pharmakonzerne, kann ich billig herstellen. Verhaltensverändernde Maßnahmen brauchen aber jeweils einen Therapeuten, der sitzt da mit einem Klienten zusammen. Das ist nicht automatisierbar, das kostet wahnsinnig viel Geld, nicht skalierbar. Wenn wir jetzt aber die Methoden nehmen, das Computing, das ich Ihnen vorher kurz geschildert habe, vom Wasser, dann können wir sagen, wir können die verhaltensorientierten Maßnahmen, also diese klassischen 100 Interventionen, die ein durchschnittlicher Therapeut Ihnen mitgibt, in den 7 Minuten, wo Sie da drin sind, im Ärztezimmerlein, und sagt, das müsst ihr halt die nächsten 3 Monate machen, um abzunehmen, um Self-Efficacy zu lernen, um was auch immer. Wenn wir diese Interventionen digital abbilden und rechtzeitig und klug liefern, dann ist der Drug Development, also der Entwicklungsprozess für diese Medikation, ist dann Machine Learning in Clinical Trials. Und genau das ist, was wir machen. Also die Idee ist, den verhaltensverändernden Teil von Therapien, von chronischen Krankheiten, über den Arztbesuch hinaus ins wilde Feld zu bringen, zu null Grenzkosten und natürlich mit einer Qualität, wie sie nur die besten paar Therapeuten physisch hinbringen. Scaling the behavioral side, so das ist die Vision. Natürlich gibt es immer schon einzelne Firmen, die das probieren. Ich habe immer das Gefühl, wir dürfen insbesondere in der Informatik nicht nur auf die Wissenschaft schauen, sie müssen auch schauen, was in der Praxis läuft. Dort sind die Firmen oft schon relativ weit. Hier ist eine interessante Firma, die heißt Omada Health. Die hat den Fokus, Risikopatienten mit Risiko auf Diabetes 2 zu behandeln, um das zu verhindern. Die verschickt dann, also wenn man da mitmacht, verschickt die ihnen eine Waage mit einem GSM-Modul drin und da muss ich jeden Tag mal draufstehen, um es etwas einfach zu machen. Jeden Tag kriege ich da irgendwelche Interventionen zugeschickt. Bezahlen tut die Krankenkasse nur, wenn sie abnehmen, wenn sich der BMI verändert, also Outcome-Based Medicine in diesem Fall. Das einzig Entscheidende hier ist inzwischen, und das ist das große Ziel, das heute jeder hat, auch wir in unserer Forschung, wir wollen digitale Therapien entwickeln, die genauso verschrieben werden können wie Tabletten. Und diese Therapie wurde schon mal Center of Medicare and Medicaid Services in den USA zertifiziert. Und das große Ziel aller Forschungseinheiten, die heute dran sind, ist es, so digitale Pillen als Begriff dafür zertifizieren zu lassen, mit Clinical Trials abzusichern, genauso wie man das eben auch macht mit Pharmazeutikas. Nun, jetzt aber zu ein paar Beispielen. Was läuft denn so in der Forschung? Und ich beginne beim kleinen Teil, noch nicht bei der Therapie selber, sondern wie messe ich Gesundheitszustände, die bisher kaum messbar waren. Weil was ich nicht messen kann, kann ich nicht managen. Ich beginne mit einem vielleicht einfachen Fall. Stress, genau. Also wir schauen uns natürlich auf den ganzen Mental, Anxiety, also Angst, Zustände, Stress, Burnout. Das sind alles Gebiete, die wir in einzelnen Projekten behandeln, gemeinsam mit internationalen Partnern und immer mit Ärzten, ich habe keinen Arzt. Und dann machen wir Clinical Trials. Aber hier das Beispiel, das war eine kleine Lab-Studie. Bei uns an der HSG, da haben wir Studenten genommen und haben gesagt, ihr seid gut, brave Studenten. Und jetzt klickt ihr mal die vier Punkte, die vier Eckpunkte an mit der Maus am Computer. Subject was relaxed, also Studenten, die gelobt wurden. Und dann haben sie so geklickt. Dann kommt dieses Muster heraus. Wir haben gemessen, wie fahren die, wann klicken die. Und dann haben wir die gleichen Studenten genommen und haben sie gestresst. Und gesagt, löse diese Beispiele, löse diese Aufgabe, die war nicht lösbar. Und nachher musst du dem Professor erklären, warum du sie nicht lösen kannst, obwohl du Student bist. Und dann kommt das raus. Also die Mausbewegungen werden schneller, man sieht schon optisch, das ist von einem Computer sehr leicht herauszurechnen. So, und das hat dazu geführt, dass wir zur Überzeugung gelangt sind, dass ich eigentlich, wenn ich die Mausbewegung von Menschen verfolge, wenn sie im SAP-System arbeiten, irgendwas, kann ich den Stressgrad herauslesen. Und heute haben wir Experimente am Laufen mit einem sehr großen Unternehmen in der Schweiz. Da verfolgen wir, was Gott, wie viele Mitarbeiter. Und wollen einen Prädiktor bauen, oder bauen einen Prädiktor, der genau sagt, wo bist du auf der Skala zwischen relaxed, es geht mir gut, oder positiver Stress, bis hin zu kurz vor Burnout. Laufend einfach mitmessen. Natürlich sollte man das nicht dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen, aber anyway, es geht jetzt nicht um die Therapie selber, sondern nur, ich kann heute messen, wie es mir geht, ohne dass ich irgendwelche Geräte, Armbänder oder was trage, was den Stress angeht. Anderes Beispiel motiviert durch die Zusammenarbeit mit der Krankenkasse. Die haben eine ganz große Population an Asthma-Patienten. Also Asthma ist an und für sich dann nicht schlimm, wenn ich es unter Kontrolle habe, richtig eingestellt habe. Das große Problem ist, wenn die Einstellung nachlässt. Also wenn ich nicht messen kann, wie geht es mir, dann kommt es eben zu diesen Spitalsaufenthalten oder ganz für beide Seiten, Patient und durch Krankenkasse, unangenehme Folgen. Wir lassen unsere Forschung gern von Krankenkassen finanzieren, weil im Bereich der digitalen Therapie gibt es da keine Widersprüche, die haben genau das gleiche Ziel. Darum ist das eine sehr kraftvolle Zusammenarbeit. Und hier schauen wir, wie können wir Asthma messen, wie können wir die Einstellung messen, und da gibt es die nächtliche Hustenrate. Also je nachdem, wie oft ich in der Nacht huste, das gibt einen relativ guten Indikator, wie meine Einstellung ist. Na, wie kann ich das messen? Geht heute nicht. Außer man hat gescheite Doktoranden an der ETH, das ist der Philippe Baratta, der hat da verschiedene Mobiltelefone als Goldstandard, noch ein gescheites Mikrofon, und der hustet jetzt herum in der Lab-Studie. Alle meine Doktoranden mussten viel husten. Und dann baut man das Ganze ein. Und dann versucht man, aus allen Geräuschen, die es im Schlafzimmer so gibt, in der Nacht oder aus mehreren Leuten, die es gibt, Straßenbahn, herauszuhören, was war ein Huster. Und dann zählt man einfach das Husten rauf. Und das ist das erste Ergebnis. Da ist relativ viel Machine Learning dabei. Also immer mal die Farbe sich ändert, da hat er einen Huster erkannt. Also das ist eines der ersten Ergebnisse. Für was kann man das verwenden? Ja, ganz einfach, wir bauen gerade einen Wecker, den kann ich mit dem iPhone einstellen. Das ist mein Asthma-Control-Wecker. Und dann stelle ich einfach die Uhrzeit, an der ich am nächsten Tag aufwachen will. Und über Nacht hört er zu, aber er zählt nur das Husten mit. Alles andere wirft er weg. Und am nächsten Morgen sagt mir das Ding, bei dir ist es ein bisschen schlechter gewesen. Du musst ein bisschen mehr von der Medikation nehmen oder weniger oder konsultiere einen Arzt oder was auch immer. Also noch einmal, das Thema ist, ohne zusätzliche Hardware, oder? Forget Hardware, nur mit Software, und das ist der Akustikkanal und Machine Learning Algorithmen, Gesundheitszustände zu messen. Wir arbeiten stark mit dem Kinderspital zum Beispiel zusammen, und da geht es um, wir haben eine große Therapieserie mit adipösen Kindern. Und dort heißt es, eine der wichtigsten Therapieformen, das gilt übrigens aber auch für gestresste Leute, und dieses Modul braucht es oft, ihr müsst vor dem Essen Atemübungen machen, und zwar genau Bauchatmung, nicht Brustatmung, und langsam einatmen, schnell ausatmen und so weiter, weil das macht euch ruhiger, und wenn ihr ruhiger seid, esst ihr weniger. Relativ trivial. So, wie können wir so Atemübungen machen, dass sie für Kinder und Erwachsene lustig sind und auch funktionieren? Also wir messen jetzt mit dem Mobiltelefon, können wir heute schon messen, tut jemand einatmen, und zwar Chest oder Bauch, ne? Und ausatmen. Peak Flow können wir noch nicht. Ne? Genau. Und dann kann man das aber umwandeln in so Spiele, indem wir sagen, liebes Kind, die Erwachsenen machen das übrigens noch lieber, du musst jetzt vor dem Essen dieses Segelboot an die Insel bringen. Das heißt, du musst einatmen, dann entwickelt sich eine große Wolke, sieht man jetzt nicht, und beim Ausatmen geht das Segelboot weiter. Also man kann mit den Sensoren, also nicht nur messen, sondern so kleine Gaming-Units machen, die gesundheitlich relevant sind. Das sind wir jetzt gerade in der klinischen Validierung. Die Idee wäre, dass diese Units alle dann natürlich auch FDA-zertifiziert werden. Wir gehen weiter. Wie kann ich Depression messen, digital? Depression hat ganz viele Dimensionen, es ist eine sehr komplexe Geschichte, ich nehme nur wenige Sachen heraus. Wir können aus dem Mobiltelefon heute gut messen, wie viele Leute sieht der Mensch überhaupt. Wenn ich eben schaue, wie viele Bluetooth-Kontakte werden da gesammelt über den Tag, wie oft kommuniziert er, wie viele E-Mails verschickt. Wir können messen, ob sich jemand bewegt, wir können messen, ob jemand draußen war. Es gibt zahlreiche Dinge, die man einfach so mitmessen kann. Und dann basierend auf diesem Kontext, den man sich erarbeitet, nur dadurch, dass das Mobiltelefon dabei ist, Interventionen fahren, und das sind natürlich klassischerweise die Interventionen, die der sehr gute Therapeut auch macht. Halt im Face-to-Face können wir elektronisch machen. Aber hier noch was messen. Das ist nur eine Observable Study in the Wild. Also wir haben so eine Applikation gebaut. Wir haben unter ärztlicher Begleitung Leute mit dem PHQ-9, PHQ-9, das ist ein validierter Index, gemessen. Ab 11 ist klinisch depressiv. Wir haben den Leuten die App gegeben und sie sehen, es ist keine klinische Studie, es ist observational, aber allein der erste Eindruck zeigt, mit null Grenzkosten sinkt das alles überraschend stark hinunter. Wir kommen jetzt in die verrückteren Ecken. Ein Postdoc bei mir hat über viele Jahre Folgendes begonnen. Er hat immer mehr so Virtual Reality Games, Spiele gebaut und hat damit Patienten spielen lassen, die Alzheimer haben in verschiedenen Zuständen. Von gesund bis visible Alzheimer. Und er hat jetzt gerade dieses Game aufs Mobiltelefon gebracht. Und das ist ein sehr einfaches Spiel. Da muss ich virtuelle Gegner, so wie Pokémons, muss ich drei Pokémons im Raum verstecken. Und anschließend sagt mir das Spiel, jetzt such die wieder. Uff, da muss ich mich erinnern, wo habe ich es versteckt? Also er sagt, wo ist der Bär? Muss ich den Bär wiederfinden. Aufgrund der Schrittbewegung, der Geschwindigkeit, des Shakiness von der Hand, Zeit, die elapsed und so weiter, ist diese Applikation heute mit einer Wahrscheinlichkeit von 94% in der Lage, vorherzusagen, ob jemand in 5 Jahren Alzheimer haben wird. Diese Logik, das sind natürlich Machine Learning-Algorithmen, die dahinter sind, die ist heute im FDA-Zertifizierungsprozess. Will natürlich eh keiner wissen, wenn es nicht Therapien gegen Alzheimer gibt. Aber dort ist die Forschung eben auch relativ weit vorne dran. Sie sehen, digitales Messen, da sind wir erst ganz, ganz am Anfang. Nun zu den noch abgespaceteren Dingen. Klar kommt irgendwann das selbstfahrende Auto, aber es gibt immer noch 2 Räder. Wir haben jetzt begonnen, die CAN-Data, das ist der Datenbus aus jedem Auto, herauszulesen bei Testpersonen, die das natürlich auch wissen, und haben ein paar Sachen versucht, was man herauslesen kann. Zum Beispiel bei einem Auto, das von 10 Leuten gefahren wird, wollten wir testen, können wir aus den Bewegungen des Bremspedals, also jeder bremst ein bisschen anders, hochauflösende Daten, können wir herauslesen, wer das ist? Ja, relativ einfach. Es gibt ein Fingerprint fürs Bremsen. Wir haben noch nicht einmal Gas und Lenkrad dabei, also Driver Detection. Das ist Driver, Identify the Driver. Dann gibt es ganz eine verrückte, also wir meinen, dass wir relativ guten Prädiktor haben können für die Charakterzustände von jemandem, der fährt, nur aus den Fahrdaten. Bis hin zu dass wir relativ gut natürlich heute wissen, was heißt Safe Driving, ob man das will oder nicht. Das nächste, was jetzt kommen wird, ist, nachdem wir diese medizinische Forschung gestartet haben, dass wir natürlich plötzlich wissen, naja, was musst du denn schauen? Und wir sind Überzeugung, dass wir, und da starten jetzt die ersten, da starten jetzt gerade die ersten Experimente, dass wir Parkinson, Alzheimer und Diabetes einfach aus Autodaten lesen können. Es ist noch nicht, also die Experimente sind nicht fertig. Ich bin aber ganz, ganz klar, weil es eine Orientierungsaufgabe ist, relativ challenging. Ich habe hochauflösende Daten, ich kann das Ground Truth machen. Auch bei Diabetes Typ 1 sind die Ärzte der Überzeugung, dass wir früher erkennen können, ob der Blutzuckerspiegel gefährliche Gestalt annimmt, als durch die klassischen Hautmessungen, weil wir haben einen Delay von 20 Minuten. Also das ist etwas, was sagen wir, für einen Forscher sehr, sehr interessant ist. Das ist aber heute nur das Messen. Das ist nicht die Intervention an sich. Aber nochmal Zusammenfassung zum Messen, Digital Biomarker, da geht es einfach darum, ich spüre es nicht, ich bin nicht dabei, ich muss nichts tun, es kostet nichts, ich kann einfach immer messen, scalable digital. Nun zum Digital Coach ganz kurz. Das ist das, was tue ich mit der Messerei überhaupt. Und die klassische Denkweise ist hier so, ich kann natürlich Face-to-Face-Coaching haben bei Therapie. Das ist relativ teuer und überhaupt nicht skalierbar. Und es gibt noch viele andere Gründe, warum die Leute, obwohl sie vielleicht spüren, es ist etwas mit mir nicht in Ordnung, keinen Psychologen aufsuchen, wenn sie das Gefühl haben, vielleicht habe ich was mit Depression. Das ist ja Face-Losing und alles Mögliche. Nun, die Health Professional und Patientenkommunikation ist Face-to-Face. Das stand heute so. Nun kann man sagen, ja gut, es gibt vielleicht so ein mittleres Teil. Ich delegiere als Therapeut oder Arzt einen Teil der Therapie an einen Chatbot, das ist ein künstliches Mich, und der redet so 50% mit Patienten und ich rede 50% mit Patienten. Oder die etwas radikalere Lösung, es gibt einen Kickoff zwischen Arzt und Patient und der Arzt erklärt den Chatbot und in Zukunft läuft das mehr oder weniger über den Chatbot. Es gibt viele Unternehmen, die es heute testen. Es gibt weltweit zahlreiche von USA bis Singapur, China Forschungsprojekte, die daran arbeiten. Wie sind gute Chatbots gebaut? Wie ist die Effektivität und so weiter? Es gibt erste schöne Aussagen. Hier etwas von der Uni Zürich. So Text Messaging, das mir sagt, was ich tun soll. Wenn es gut gemacht ist, ist gleich effektiv wie die gleichen Nachrichten, die ich von meinem Romantic Partner kriege, also von meiner Freundin und Freund. Das hat viele verschiedene Gründe. Ich bin einem Computer gegenüber nämlich viel ehrlicher. Wie schaut jetzt so ein System aus? Da ist der Arzt, den braucht es immer. Es braucht immer noch hervorragende Ärzte. Im Gegenteil, die verlängern sich durch diese Technologien. Der sagt, okay, was sind die klassischen Interventionen, die ich einem gefährdeten Diabetes Typ 2 Patienten eigentlich mitgeben will. Heute macht er es einmal eine Sitzung und dann 3 Monate später, er kann es natürlich nicht täglich machen, aber es sind immer die gleichen Interventionen, es sind so 100 Sachen in etwa. Wir schieben dann, also der Arzt stellt die zusammen in einem Authoring-Tool, wir schieben das dann in die Cloud und wird es interessant, nun können wir das 5, 10 oder 5.000 Patienten digital zukommen lassen. Und zwar genau in der Reihenfolge, wo wir wissen, Patienten von diesem Typ, die wollen das eher so haben. Und Sie sehen die Pfeile da. Wir lernen natürlich pro Patient, ne? Was wird besser, was wird weniger gut. Wir lernen, wie wichtig sind die einen. Und ich bin überzeugt, dass wenn diese Systeme lange laufen, werden diese Systeme besser als die schlechteren 50-60% der Therapeuten sowieso. Was da passiert, nur dass Sie ein Verständnis haben, wir lernen heute, wir versuchen automatisch zu lernen, sowas wie Just-in-Time-Intervention. So, wann muss ich eine Intervention zu jemandem senden? Ja, wenn jemand am Telefon ist, dann muss ich keine Intervention senden. Wann aber jemand gerade aufhört, telefoniert und zu Hause ist und es ist abends und er hat die letzten 3 Mal dann die Intervention wahrgenommen, dann kann ich sie senden. Also wir lernen, wann muss ich wem was zukommen lassen. MRCTs, das heißt einfach Micro-Randomized Control Trials. Jede Intervention ist gleichzeitig ein Control Trial. Es ist immer ein Versuch. Es kriegen immer ein paar Leute was anderes. Also alles, was ich tue, ist gleichzeitig selbstlernend. Das sind so die entscheidenden Unterschiede, warum diese Maschinen unserer Ansicht nach eine extreme Qualitätsverbesserung versprechen lassen. Nicht nur billiger werden. Da gibt es jetzt schon sehr viele Projekte, die laufen. Selbst bei uns wurde eine Open Source Software entwickelt, die jetzt sehr viele Spitäler anwenden wollen. Auch so, zum Beispiel haben wir mit 8000 Berufsschulen in der Schweiz so eine Anti-Rauch-Kampagne, Cannabis zum Beispiel, Tabako und Alkohol. Mit 8000 Studenten, das kann sie sonst nie machen. Das geht also nur elektronisch. Wie schaut sowas aus? Wenn Sie Patient sind, Patient View, einfach nur, damit man sein Gefühl hat, dann haben Sie, das ist eigentlich so wie WhatsApp, oder? Alles ist Kommunikation. Dann haben Sie 2 Channels drin. Das ist Pathmaze Team, das ist in unserem Kinderspitalbeispiel, das sind die Ärzte. Also Sie als Kind können mit dem Arzt kommunizieren, wenn Sie das wollen. Oder Sie können mit Anna, das ist Ihr Therapeut. Oder? Sie können als Kind auswählen, will ich mit Anna oder Lukas reden. Und dann kann ich jetzt mit Anna reden und Lukas, die meisten reden die ganze Zeit mit Anna und dann werden so Fragen gestellt und die muss das Kind beantworten. Typischerweise sind predefined answers aus Patientensicherheit heraus, aus klinischer Regulation heraus. Der Coach selber hat den ganzen Verlauf, auch die Atemübungen hier zum Beispiel, alles drin. Der sieht von jedem Patient über all die Wochen, was er gemacht hat, wird natürlich benachrichtigt. Nun, was interessant ist, ist vielleicht für Sie so erste Zahlen. Ist das eigentlich alles völlig theoretisch oder so? Das ist ein Beispiel von diesen adipösen Kindern. Da gibt es 4 Interventionsgruppen, das sind die verschiedenen Farben. Eine Interventionsgruppe ist Physical Activity, also jedes Kind kriegt jeden Tag Vorschläge, was es physisch tun soll. Ein paar Treppen gehen, ein paar tausend Schritte laufen. Die kriegen Entspannungsübungen, die kriegen Fotodiary, müssen also jedes Essen abfotografieren und Quizzes, also Fragen beantworten. Also das ist relativ viel zu tun. So ein Kind arbeitet stark. So, wie sieht das aus? Das sind die Anzahl Conversational Turns. Das heißt, ein Arzt fragt etwas oder ein Arzt ist natürlich typischerweise der Chatbot, der sagt dem Kind oder dem Patienten etwas und das Kind antwortet. Also 2 Kommunikationen. Das ist am ersten Tag bei 21, weil da gibt es noch mehr zu sagen untereinander vom Chatbot. Und dann sinkt das, aber es ist relativ stabil. Das sind Tage, 112 Tage. Also im Schnitt sind das 8 Conversational Turns. Und Sie sehen, es nimmt nicht stark ab. Das sind die Key Achievements. Was Sie hier sehen, die Achievements, das sind die Aufgaben, die gestellt werden. Also die Kinder müssen dann wirklich 5000 Schritte machen und müssen das dann auch bestätigen. Das muss das Telefon messen. Sie sehen, die Key Achievements nehmen ab ein bisschen über die Zeit. In Woche 16 werden da also nur mehr 37% aller Kinder erreichen die Achievements. Aber, es machen noch immer knapp 70% mit. Ja, nichts da, es hört auf. Das ist unglaublich. Es sind unglaubliche Retention Rates. Ne? Und nun kommt die Grafik, die mich am meisten erstaunt hat. Mit wem wollen die Kinder reden? Und es gibt eben Vergleichbares bei den Jugendlichen und Erwachsenen. Ich habe einfach diese Zahlen hier. Das Rote hier, das ist der Arzt. Also über die ganze Zeit, wollen, also am Anfang in der ersten, im ersten Monat, wollen die Kinder nur zu 96% mit dem Roboter sprechen, mit dem Chatbot. Und nur zu 4% mit dem Arzt. Und dieses System pendelt sich dann ein bei 99,5%. Also die Leute mögen lieber mit dem Chatbot reden, wenn der gut gebaut ist. Und das bringt die Skalierbarkeit herein. Ich kann heute noch keine Aussagen über das Wichtigste sagen, nämlich die Effektivität. Also wirklich verändert sich dann, oder wie stark verändert sich der Gesundheitszustand. Da zeigen aber Studien aus anderen Bereichen, eigentlich hier so ganz simplen Trend, je mehr Internet, desto gut. Also die Heilungserfolge sind in der Regel viel besser. Ich komme noch zu einem ganz kurzen Outlook. Wenn wir dieses Internet der Dinge anschauen, dann besteht das ja immer daraus, dass wir die physische und die digitale Welt zusammenbringen. Also wo steht da, entsteht der Wert, physisch oder digital, und ist es ein Produkt oder ein Service? Einfach nur, dass Sie die Grafik verstehen. Ein physisches Produkt ist eine Geschirrspülmaschine zum Beispiel. Ein physischer Service ist, wenn Sie ein Hotel mieten. Ein digitaler Service ist, wenn Sie Cloud-Speicher mieten für Ihre Fotos. Und ein digitales Produkt ist ein Download von einem iTunes-Song oder wenn Sie Ihren Tesla upgraden ein bisschen. Nun, die guten Produkte, ohne dass ich das jetzt im Detail erkläre, funktionieren heute, indem sie beides kombinieren. Sie haben einen physischen Anteil, der wird immer noch da sein, die Welt wird nie rein digital, und dann gibt es eben digitale Companions zu diesen physischen Produkten. Darum gibt es ein Shift hin zur Servicierung von Unternehmen, und ich bin sehr, sehr überzeugt, dass wir alsbald, wenn die Regulatoren auch nachziehen, dass die größte Hürde, wenn die Clinical Trials das sagen, eben auch Digital Charged der Treatments haben, also Therapien. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Professor Dr. Fleisch, vielen Dank für diese spannenden Ausführungen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber man muss da wahnsinnig viel mitdenken und denkt sich, was kommt da alles auf uns zu? Das ist ein sehr faszinierender Prozess, so bei uns selber, wenn es um selbstlernende Systeme auch geht. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, auch im Publikum noch ein paar Fragen, die aufgekommen sind, oder Anregungen auch noch zu stellen und gemeinsam noch die ein oder andere Frage auch zu diskutieren. Ich frage vielleicht, können Sie sich noch was überlegen mit einer eigenen Frage an. Sie haben gesagt, die ganz am Anfang einmal die Zerte, viele sind momentan dahinter, diese digitalen Pillen, digitalen Therapien zu zertifizieren, oder der große Versuch, diese zu zertifizieren. Das heißt auch, es ist momentan das System oder die öffentliche Hand, was auch immer, ist noch nicht wahnsinnig empfänglich für solche Ideen.
Das ist noch jenseits von Gut und Böse, insbesondere in Europa. Solche Sachen können Sie heute nur bei der FDA machen in den USA. In Europa schauen die ja, wenn Sie dann mit Regulatoren sprechen, dann schauen Sie sie an wie ein Postbus im Tiefschnee.
Und gibt es da Anzeichen, dass sich das irgendwann ändert? Oder werden uns da die Amerikaner Jahre davon ziehen? Weil dass es irgendwann kommt, ist eigentlich relativ logisch.
Also das wird sich dann schon ändern über die Zeit. Wir versuchen jetzt im Kleinen in der Schweiz. Kritische Faktor ist immer, wann kommt etwas auf diese Liste, die für Krankenkassen abrechenbar ist. Und das versuchen wir in der Schweiz mit einzelnen Dingen anzugehen. Dazu brauchen wir aber wieder die Zertifizierung, damit das anerkannt werden kann. Und das machen wir jetzt einfach über FDA. Ist ein bisschen mühsam, aber dann können Sie es auch international machen. Ich kenne in Europa überhaupt keine Organisation, die, also keine staatliche Behörde, die hier sowas schon könnte. Es gibt 100.000 so Gesundheits-Apps, oder? Und wenn da steht, irgendwie zertifiziert oder sowas, dann, wenn Sie es genau anschauen, heißt es, es hat mal ein Arzt angeschaut und gesagt, wahrscheinlich okay. Aber es hat nichts mit Clinical Trials und so zu tun. Und wir wollen halt evidence-based oder nur evidence-based, nicht diese Schamanenkiste. Mhm.
Mhm. Spannend. Gibt es Fragen? Bitte schön. Elga, wir waren ja in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit wieder Zeugen von einem namhaften Hackerangriff. Beschäftigt ihr euch auch mit der Frage der IT-Security? Man könnte vielleicht provokant behaupten, wenn es nicht gelingt, die IT-Security zu garantieren, dann sind eure Bemühungen für die Fische.
Ja, ich beschäftige mich, also wir in der Forschungsgruppe nicht, weil du kannst nicht alles machen. Aber ich bin also schwer überzeugt, und da gibt es auch eine große Initiative, da bin ich in der Schweiz mit dabei, dass wir die Ressourcen dazu brauchen. Also wir müssen einfach die Informatik, und zwar nicht auf Mikro-Club-Schule-Niveau, sondern auf Forschungsniveau vorne rein, viel, viel besser ausrüsten, damit wir das vorher im Land haben. Und das hat ja heute fast kein Land, nicht einmal Deutschland. Auch USA ist schwierig. Also da, ich bin da zuversichtlich, dass das kommt. Das wird immer ein Wettlauf mit der Zeit sein. Das ist nicht meine größte Sorge. Aber danke.
Ich glaube, die Frage vorher hat wirklich einen ganz kritischen Bereich angesprochen. Wir haben bei uns in der Firma vor ungefähr 15 Jahren ein Gesundheitsmanagementsystem für die deutsche Sanitätsdienste gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, der Aufwand um das technische System, wobei das damals noch vergleichsweise einfache Parameter waren, was man heute kann und was Sie uns dargestellt haben, der Aufwand, um dieses technische System zu machen, war vielleicht ein Drittel von dem, was wir gebraucht haben, um das System, was Sie zertifizieren, nennen, treiben mussten. Das war verrückt. Wir haben, glaube ich, 3 Jahre gearbeitet, um dann eine Zulassung zu bekommen, dass es im Einsatz bei der Bundeswehr in Afghanistan, in Mali und so weiter zugelassen wurde. Und ein zweiter Punkt, wo Sie noch nach meiner Meinung sogar die größere Hürde überspringen müssen. Vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, es sind vielleicht ein paar Ärzte hier heute. Es gibt nichts Konservativeres für Neuigkeiten als Ärzte und Mediziner. Das muss einfach ausgesprochen werden. Wir haben da viele Kontakte gehabt. Es ist nicht zu überwinden. Wir können das alles besser als eure Systeme. Und diese Ärzte zu überzeugen, dass sie das anwenden und nutzen, das ist vielleicht noch schwieriger, als die Security zu lösen.
Okay, ich fange vielleicht mit dem zweiten an. Also es ist ganz die Frage, wie esse ich den Elefanten, oder? Wenn Sie das Kontra-Ärzte machen, geht es sowieso nicht. Der Arzt hat 2 Feinde. In meiner Erfahrung, Gerald, bei dir ist das anders natürlich. Also das sind Betriebswirte und das sind Informatiker, oder? Und wir sind beides. Es gibt aber immer wieder erstaunlich gute Ärzte, die wollen das. Also wir haben diese Open Source Software gebaut, wir können uns kaum retten. Wir kriegen jede Woche eine Anfrage von einer Universitätsklinik, die sagt, du, wir möchten diese Nachbehandlung von COPD-Patienten garantieren hinten hinaus. Oder? Jetzt eine Frage, gehe ich hin und sage, ich weiß es besser als du, weil du bist ein Vollkoffer und ich zähle jetzt, wie es geht. Oder baue ich etwas, wo sagen wir, die klugen 1% sagen, puh, vielleicht kann ich das verwenden. Wir gehen den zweiten Weg. Sicherheitstechnisch, Sie können mit der Sicherheitskeule alles erschlagen. Das interessiert mich jetzt einfach gar nicht so stark. Auch mit der Datenkeule können Sie alles erschlagen. Wenn wir in Europa immer das als erstes Argument nehmen, dann müssen wir gar nichts mehr tun, sondern warten, bis wir die großen Cloud-Anbieter aus den USA bekommen, die das anbieten. Es hat am Ende natürlich was mit kritischer Masse zu tun, mit Know-how zu tun. Aber die Muskeln trainieren sich in der Regel beim Gehen. Und Umwege erhöhen die Ortskenntnisse und da sitzen hilft gar nichts.
Es ist jetzt vielleicht ein wenig weit vorgegriffen, aber können Sie abschätzen, bis wann solche digitalen Therapien wirklich in der Masse angekommen sein könnten?
Also ich kann mir vorstellen, dass es im Bereich Prävention, wenn Sie noch nicht die große klinische Hürde haben, dass das in 5 Jahren ist. Wenn es dann wirklich nicht mehr nur präventive Maßnahmen sind, dann 10+ Jahre, also vielleicht darf ich dann in 10 Jahren wiederkommen und das erzählen.
Ja. Danke.
Gibt gibt es in Ihren Studien schon Erfahrungswerte zum Thema Abhängigkeit, weil man macht sich durch sowas ja sehr stark von digitalen Geräten abhängig. Also ich hätte da jetzt Angst, wenn jemand mit Depressionen ständig das Handy braucht, um seinen Alltag zu regeln, was passiert, wenn das einmal nicht funktioniert. Lernen die das oder verlassen sie sich dann vielleicht ein bisschen zu stark auf diese digitalen Hilfestellungen?
Das ist eine interessante Frage. Also die hatten wir tatsächlich bei der Depressionsfrage auch, weil da muss man natürlich schauen, was ist, wenn sich jemand von der Brücke stürzt, der bei uns im Experiment ist. Nun, ich gebe einfach eine flapsige Antwort. Oder? Die würden sich sonst von der Brücke stürzen, wenn sie es nicht hätten. Das ist eine gesunde Abhängigkeit für einmal. Das ist so ein bisschen das, was wir gespiegelt bekommen. Das ist die einzige Hilfe, die die haben. Und sie können nicht jemand, der sonst keine Hilfe hat, sagt, das ist nicht gut, wenn du das hast, weil dann wirst du vielleicht von dem abhängig. Es ist tatsächlich so, dass dieses Gerät, also die Kinder, das ist unglaublich, die sagen, wenn wir einmal ausprobieren, ob wir nicht um 7 Uhr morgen die erste Message schicken, auch den 8000 Jugendlichen, sondern erst am Mittag, einfach zum Schauen, können wir alles, wenn sie dann regen die sich auf und sagen, wo ist mein Companion? Ist das eine negative, eine positive Abhängigkeit, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie dürfen nicht, sie müssen am Ist-Zustand vergleichen und nicht am Idealzustand. Der Ist-Zustand, dann bringe ich mich um, wenn ich nicht habe, oder es geht mir noch schlechter. Ich glaube, wir müssen immer sagen, was ist der Vergleichsbereich? Und ich bin überzeugt, dass es besser wird. Es wird Nachteile auch geben, klar, wie immer.
Martina?
Ja, wir haben gerade gehört, es gibt Anfragen und Zusammenarbeit mit Kliniken. Wir haben ja auch einige Kliniken im Land und ich glaube, da gibt es so relativ gute Beziehungen. Gibt es da auch schon erste Projekte?
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass der Direktor heute hier ist. Aber wie das ist, ist es nicht so die Art und Weise, dass man Privates mit Geschäftlichem vermischt. Weil ich habe das Gefühl, da könnte dann gleich wieder von Presse oder was immer ein Gerüchlein aufkommen. Wir beweisen das Zeug jetzt einmal und wenn dann Vorarlberg interessiert ist, dann freue ich mich wahnsinnig. Ich habe also Gerald noch nie beackert. Und außerdem würde ich gerne dann zu dir kommen, wenn wir wirklich was haben. Dann schimpft er wieder mit mir. Ja, weil es ist schon mit Risiken behaftet und muss immer vorsichtig sein.
Also eine Frage der Zeit, bis wir die beiden Herren Fleisch gemeinsam in Vorarlberg begrüßen.
Herr Professor, Sie haben erklärt, Kinder nehmen das sehr gerne an. Jetzt sehen wir, Kinder sind natürlich mit dem Handy. Ab 3 geht es dahin. Ich bewege mich sehr viel in älteren Kreisen als Seniorenvertreter und da stelle ich genau das Gegenteil fest, dass sehr viele Menschen ein äußerst distanziertes Verhältnis haben zum Handy überhaupt, schimpfen, wie die Jungen überall nur noch sitzen an der Haltestelle im Bus und nur noch am Handy. Und wenn dann sowas kommt, dann höre ich schon die Bedenkenträger und deren sind viele. Also wenn das kommt, das wird ja furchtbar. Jetzt, wie bringen wir speziell die Zielgruppe, weil das werden ja wahrscheinlich die ab 50 oder ab 60, wie bringen wir die in die Begeisterung, die Kinder?
Okay, also wir haben das noch nicht in der Breite mit älteren Menschen, sagen wir ab 60, weil 50 ist jung, oder so alt bin ich bald, getestet. Aber das, was ich eben schon mitbekomme, ist, dass es dort eine gespaltene Welt. Also es gibt Leute, die da sehr wohl, sehr gut umgehen können. Und wahrscheinlich haben die meisten ein Telefon. Oder? Und es gibt so diesen Goldstandard. Oder? Ich verkaufe einfach mein Schimpfen gegen Nutzen. Und sobald irgendjemand merkt, dass es einem Kompagnon besser geht, wird er das auch verwenden. Wir reden ja nicht von Gamen, wir reden ja nicht von Facebook, wir reden ja nicht von irgendeinem Blödsinn, sondern wir reden von einem medizinischen Apparat, der nichts mehr kostet, die Hardware. Und ich habe also volles Vertrauen in die Intelligenz der Menschen, die noch was von der übrig haben, dass sie für sowas sofort zugreifen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass die ältere Generation da nicht zugreifen wird, wenn es etwas gibt. Weil es ist, also habe ich auch noch nie gehört. Aber ich habe mit Ärzten zu tun, die wissen, also in meinen Studien, da gibt es diese Top-Peers, die wollen das und eine Ding weiter und wissen überhaupt nichts mehr. Und natürlich, darum, technologische Innovationen gehen immer in S-Kurven, weil es muss sich herumsprechen. Und im gesundheitlichen Bereich, wenn es wirklich hilft, wird sich das schnell herumsprechen. Bin ich echt überzeugt, sehr zuversichtlich.
Gibt es bei den ja. Unterschieden jetzt in den Studien geschlechterspezifische Unterschiede auch? Reagieren Frauen anders wie Herren auf digitale Therapien in der Forschung?
Wir haben keine große Literaturanalyse gemacht. Man muss gestehen, dass ich nicht, also eine Meta-Analyse über alle diese Projekte, die es auf der Welt gibt, aber geschlechterspezifisch ist mir jetzt nichts bekannt. Das heißt nicht, dass es nicht gibt. Kann ich nichts dazu sagen, leider.
Mhm. Wie weit sind Chips, die man sich irgendwo in den Körper einbauen lassen kann und die dann zum Beispiel messen, wie hoch der Blutzuckerspiegel ist, wie der Blutdruck ist, wie viel Zink, wie viel Vitamin D etc. etc.? Ja.
Das ist natürlich jetzt, ich habe die Digital Biomarker vorgestellt, die genau nicht so invasive Technologien brauchen. Das wäre jetzt ein anderer Bereich. Der wird massivst beforscht. Da können Sie zu den ganzen großen Pharmas hingehen, bis hin zu Google, was auch immer. Da wird sicher sehr, sehr viel kommen. In allen Bereichen gibt es Testanwendungen heute schon. Aber ob der Mensch den behält, wie mühsam, ist eine Kostenfrage, Bequemlichkeitsfrage. Also wenn Sie Diabetiker 1 vom Typ 1 sind, da gibt es viele, die laufen schon mit. Noch nicht ganzen Chips drin, aber zumindest teilweise. Also das ist eine reine Frage der Zeit. Innerhalb der nächsten wenigen Jahren.
Danke für die spannenden Inputs. Mich würde die Forschungsszene noch etwas interessieren. Wo sehen Sie denn auch vielleicht in Europa noch Hoffnungsträger, vielleicht sogar in Österreich? Und was könnten wir tun, um das zu stärken?
Ja, also wir haben ein bisschen ein Problem, glaube ich, bei dem Thema, weil es interdisziplinär ist oder gar nicht disziplinär ist, also transdisziplinär oder antidisziplinär wäre das beste Wort. Und Sie haben in der heutigen Forschungslandschaft immer mehr den Druck hin, in Ihrer Disziplin zu publizieren und dort Weltmeister zu werden. Also meine Habilitanten haben ein Problem auf dem Arbeitsmarkt, ein scheinbares am Anfang, weil sie nicht in Informatik oder in Wirtschaftsinformatik top publizieren, weil bei mir machen sie schräges Zeug. Trotzdem kriegen die sofort einen Ruf, leider immer. Aber das System der Belohnung der Forschung läuft nicht auf antidisziplinäre Arbeiten hinaus. So, es gibt daher zunehmend privat finanzierte translationale Forschungszentren. Die Wies-Stiftung in Zürich, da hat einer mal eine Pharmafirma verkauft und relativ viel Geld verdient, der macht jetzt so Forschungszentren. Mit denen machen wir so Sachen. Ne? Das Zentrum für alles, was Suchtforschung mit Internet ist in Nordamerika, Dartmouth, MIT. In Europa kenne ich überhaupt niemanden. Also, aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt, sondern ich habe mir auch nicht so schlau gemacht. Ich schaue einfach, wo sind die Besten und kümmere mich dann darum. Das ist wirklich eine Frage entweder von privaten, reichen Menschen oder Stiftungen, die sagen, ich will sowas und das dann finanzieren. Oder ein bewusster Entscheid von Forschungspolitikern, da würde ich aber nicht drauf warten. Bitte, vielleicht wissen Sie da ja was. Ja. Hier wäre noch was. Ja, bitte.
Waren eigentlich zwei Fragen, die teilweise jetzt in der Antwort vorgekommen sind. Das erste war, wo steht Europa da im Vergleich zu Amerika und zu Asien? Also ist das ein Bereich, wo wir sagen, da können wir ein Lead übernehmen? Und das zweite war, was sind die kritischen Fähigkeiten? Ist das im Behavioral? Ist das im Messen? Ist das im Programmieren? Oder was sind die kritischen Eigenschaften, die jetzt für Sie die Nadelöhr sind, die Sie brauchen an Talents?
Ja. Zur ersten Frage, wer wahnsinnig Gas gibt, ist im asiatischen Bereich, insbesondere China. Und die haben halt einen wahnsinnigen, also die haben einfach eine andere Idee von Privacy. Da ist, also Gesundheitsdaten sind Staatsangelegenheit, weil alle Daten, die ich teile, können andere helfen zu heilen, also gehören sie nicht mir. Und wenn sie die der, und in China hat die stärksten ansteigende Zahl von Diabetikern beispielsweise. Und dort gibt es also ganz massive Investments, auch in Startups. Gefolgt von USA, auch dort vor allem von der Venture-Szene, nicht von der Clinical-Szene. Europa eben, ist mir nicht in dieser Größenordnung leider bekannt. So was sind die großen Herausforderungen. Sie müssen aus mindestens drei Disziplinen, also Mediziner, Informatiker und Verhaltenspsychologen, zusammenbringen, die, sagen wir, nicht zwingend an Publikationen interessiert sind, sondern an, was kann ich denn Gutes tun? Oder was macht Spaß? Ne? Wie, auf der Professorenebene ist das ein Problem. Auf der Mitarbeiterebene überhaupt nicht. Wir haben hier, wir profitieren hier sehr stark von der Generation Y. Ich kriege exzellente Informatiker, weil die sagen, also ich möchte nicht für Amazon den nächsten Algorithmus entwickeln, damit ich noch mehr Windeln verkaufe, sondern ich möchte unbedingt etwas machen, was man brauchen kann. Also ich meine, dass der Schlüssel dazu tatsächlich Zertifizierungsbehörden sind oder irgendwo, wo man sagt, das ist cool, oder Venture Fonds, die investieren, die solche Unternehmen stützen. Dass sie, also Venture Fonds, die in Europa im Digital Therapeutics Bereich. Wir sind gerade am Gründen von einem und suchen Geld, falls jemand. Das ist ein anderes Thema.
Zwei Fragen. Das erste war noch bezüglich den Studien. Ich habe gesehen, die haben mehr oder weniger diese Studien so im Rahmen von 100 Tagen, 3 bis 4 Monaten.
Ja.
Wollte mal fragen, gibt es da Langzeitstudien schon, wo vielleicht dann natürlich auch ein gewisser Trend vielleicht noch absehbar ist? Und das zweite war die Frage bezüglich den drei Bereichen, die Sie genannt haben, ob es da noch irgendeinen Bereich gibt innerhalb dieser drei Bereiche, wo Sie selber sagen, das war jetzt, also Insiderwissen mehr oder weniger, das war jetzt speziell interessant oder speziell effektiv, da diese digitale Überwachung. Oder,
ja. Welche drei Bereiche meinen Sie?
Beispielsweise also Alzheimer, dann der zweite.
Diabetes oder meinen Sie über...
Genau, also diese drei, ich glaube, Sie haben drei Beispiele. Asthma, genau, Asthma, so. Diabetes, Alzheimer.
Das sind einfach, relativ, einfach, was wir aus der Praxis bekommen, die drei Bereiche. Ich glaube, der Quick-Win ist Asthma, weil sie einfach präventiv unterwegs sind. Diabetes 2 ist, glaube ich, auch ganz gut. Alzheimer, das ist wirklich very clinical, würde ich weglassen. Aber es gibt noch weitere, an denen man dann dran sind. Die erste Frage ist eine sehr gute nach Langzeitwirkungen. Und dort ist es so, dass es also insbesondere von den Firmen, die das schon anbieten, natürlich Langzeitstudien gibt und die sind so bold, also so überzeugt davon, von ihren einfachen Produkten. Wir machen das alles also auf einer etwas anderen Ebene, dass die eben zu Outcome-Based Pricing gehen. Das heißt, der Patient oder die Krankenkasse des Patientes zahlt nur dann, wenn Erfolg eintritt. Und die Therapien gehen dann auch nicht genau 3 oder 6 Monate, sondern bis Erfolg eintritt. Ne? Mit selektiven Maßnahmen. Und das wird natürlich sehr stark, also das Neue ist, dass ich einfach messe, dass ich den Proximal Outcome messe, nicht den Distal Outcome. Und an dem mich entlang handle. Also das ist ein sehr interessantes Phänomen. Darum glaube ich auch, dass sich mittelfristig die Verrechnung verändern wird Richtung Outcome-Based. Und das ist dann tatsächlich das Geschäftsmodell, das am Ende auf dem Kopf steht. Mhm.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch die vorletzte Frage ergänzen, die Sie eigentlich schon beantwortet haben. Wir hatten vor, glaube ich, 3 Jahren die Frau Professor Kuhlmeier von der Charité, sie ist Leiterin vom Forschungsbereich von der Charité, bei uns in Friedrichshafen. Und ich glaube, dort läuft sehr viel in der Richtung. Die haben sich speziell auch mit den Themen beschäftigt, was Sie auch angesprochen haben, Unterstützung und Betreuung von Senioren. Demografische Entwicklung, Stichwort.
Da gibt es viel.
Also da machen aber die, da machen die viel. Sehr viel.
Ja, also dieses Managing Aging Population, da gibt es sehr viel. Das ist allerdings ein anderer Schnitt durch die Landschaft. Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu. Aber im Bereich Clinical Trials, wo wir jetzt da zu Hause sind, wirklich Medizin zu bauen auf elektronischer Basis, kenne ich da nichts. Es gibt aber ein super interessantes Startup in Wien gegründet, und das ist leider eine klassische Geschichte, die ist für Diabetiker, Diabetes 1. MySugar heißen die, super gute Firma. Wo haben die heute das Headquarter? Im Silicon Valley. Klar. Ja, haben noch das Büro in Wien. Super Typ, Deutscher, der in Wien das macht. Ja. Das ist, leider klassisch. Ja. Bitte.
Ja, ich glaube, es gibt auch einen positiven Ansatz aus Europa. Mhm. Ich arbeite zum Beispiel in einem französischen Konzern, und in Frankreich werden zum Beispiel die beatmungspflichtigen Patienten, da haben ungefähr 60.000 im häuslichen Bereich, da werden die Kosten schon von der Sozialversicherung bezahlt. Es kommen gute Werte raus und man kann das ein bisschen steuern. Und auch Herzinsuffizienzpatienten kann man bis zu 30% Kosten einsparen, wenn man das mit Telemonitoring richtig macht. Und das wird in Frankreich auch von der Sozialversicherung bezahlt.
Also super, ja, genau.
Nur als Hinweis.
Ja, na, vielen Dank. Also schön, dass es erste Beispiele gibt. Der Bereich Telemedizin, oder? Und Monitoring ist ein älterer. Amerika ist dort einfach weiter, weil sie ein schlechteres Gesundheitssystem haben. Wir haben ein im Vergleich wahnsinnig gutes Gesundheitssystem. Und bei uns muss man dann schon viel tun, damit man die Cost-Benefit-Ratio hinbekommt für den Patienten und die Krankenkasse.
Eine Frage noch.
Das ist jetzt meine Feststellung. Ich bin einer der Mediziner, die sich gegen das immer wehren, so ungefähr. Ne? Wobei das nicht stimmt, dass man Motor zu sagen. Also ich kann dem gut zustimmen, dass man sieht, es gibt eine Fraktion an Medizinern, die das unbedingt wollen und die mit dem auch gemeinsam eigentlich arbeiten wollen, weil es wird genau das herauskommen. Ne? Der Mediziner wird da deswegen nicht ersetzt von dem her, sondern das ist ein Hilfs- unter Anführungszeichen Mittel, mit dem ich dann auch arbeiten kann und das wirklich, also ich finde das super. Und ich möchte nur feststellen, also es gibt in Europa schon Möglichkeiten und auch schon jetzt, was Telemedizin mehr betrifft, ne? Also in Stockholm zum Beispiel, das weiß ich selber, gibt es eben eine große Initiative, die eben speziell Leute, die herzinsuffizient sind, eben telemedizinisch betreut und dort wirklich große Erfolge haben und so weiter. Es gibt auch Gedanken in Österreich, das muss man ja auch dazu sagen, aber das ist in der Gedankenphase, so ungefähr. Ne?
Das ist gut, ja, dass es Gedanken gibt. Ja. Ja, danke. Ja.
Danke vielmals. Bitte, eine letzte machen wir noch.
Danke, eine allerletzte. Ich habe einige Beispiele genannt, wie im Alzheimer, Depression und so weiter. Wie viele Krankheiten umfassen denn Ihre Forschung momentan und an was arbeiten Sie da?
Die verschiedenen Forschungsgruppen, also nicht nur meine, sondern auch, ist eigentlich alles, also jede, alles, was unter NCDs fällt. Also die, wenn Sie die WHO anschauen und die häufigsten Todesursachen, da kriegen Sie eine schöne Liste auf der WHO-Webpage sogar, oder? Und da wird noch unterteilt zwischen Mental und Non-Mental Stuff und dort, das sind wahrscheinlich der Kollege kann das wahrscheinlich zur Medizin besser beantworten, aber die 16, das sind 16 Krankheitsgruppen, die die größten Gesundheitskosten ausmachen in der westlichen Welt, dazu zählt im zunehmend China, die größte Ausbreitung mit dem Altern und die meisten Todesfälle dadurch ausgelöst. Da zählen auch schräge Sachen dazu wie Salt Intake. Also der ganze Herz-Kreislauf-Bereich dadurch, dass wir alle viel zu viel Salz essen zum Beispiel. Über das Projekt habe ich jetzt gar nicht gesprochen, das ist interessant. Wie können wir aus der Cumulus-Karte oder aus, wie heißt das, der Punktekarte von Spar schätzen, ob jemand zu viel Salz isst. Das ist ein cooler Biomarker auch.
Aber gut. Schließt auch den Kreis ganz gut. Vielleicht ganz abschließend noch, der Bernhard Hölz hat es eingeführt, Sie waren vor 12 Jahren, mittlerweile nicht 10 Jahren, sondern 12 Jahren, ja. Bei der 7. Innovation Night damals schon bei uns, damals haben Sie schon über das Internet der Dinge vorgetragen, wenn wir jetzt nicht 12 Jahre nach hinten, sondern nach vorschauen, Jahr 2029, was könnte eventuell selbstverständlich sein, an das wir heute noch nicht so denken?
Also, wäre gut, oder, wenn ich meinen Termin beim Arzt habe und der sagt, schau, da hast du deine Tabletten und das ist nicht die blöde App dazu, sondern das ist der digitale Helfer, der dir hilft, die nächsten 5 Wochen, bis wir uns wiedersehen, besser zu meistern. Aber nicht nur beim Arzt, sondern wenn ich im Krankenhaus bin und dann vielleicht einen Tag früher entlassen werde oder gar nicht reinkomme wegen dem, dass ich Vorbehandlung, Nachbehandlung, remote zu Hause über solche Dinge mache, relativ hoch automatisiert, dass es hoffentlich viele Firmen gibt, die versuchen, solche Medizin herzustellen in der Umgebung und dass dadurch dieser irrsinnige Gap zwischen Kosten, die entstehen und Krankheiten kommen und das, was zur Verfügung steht, geschlossen wird.
Super, spannend. Danke vielmals für diese tolle Reise an die Schnittstelle Physis und digital. Danke vielmals, Herr Professor Dr. Elgar Fleisch, dass Sie zu uns nach Vorarlberg gekommen sind.
Sehr gerne, danke.
Sehr spannend. Danke.